Freiheit, keine Verpflichtungen zu haben. Die meisten von uns haben, ja, egal ob im Studium oder in der Arbeit oder auch im Privatleben, viele Verpflichtungen. Und ich glaube, bei uns hier in Deutschland fühlt man sich manchmal wie so ein Sklave vom eigenen Terminkalender. Und deswegen verbindet man mit Freiheit, irgendwie keine Verpflichtungen zu haben, einfach mal Freizeit haben zu können. Ein Freiheitsgefühl, vielleicht dein letztes Freiheitsgefühl, hattest du vielleicht im Urlaub, wo man mal irgendwie Gottes Schöpfung genießen kann, in die Weite des Meeres blicken kann und einfach mal so ein Gefühl hat, okay, ich bin jetzt frei, ich habe jetzt keine Verpflichtungen, ich kann einfach mal so im Moment leben und den Moment genießen. Wenn man jung ist, dann denkt man, boah, ich bin eigentlich erst frei, wenn ich mal so ein bisschen unabhängig bin von meinen Eltern, wenn ich meine eigene Wohnung habe oder vielleicht auch schon früher, wenn ich meinen Führerschein habe, ein Auto habe zur Verfügung und endlich mal zu der Zeit, wann ich will, an dem Ort sein kann, wo ich will. Ich glaube, so haben wir alle gedacht, da kann man sich so ein bisschen zurückerinnern. Vielleicht denkst du auch, frei bin ich, wenn ich finanziell unabhängig bin, wenn ich mein eigener Chef bin, vielleicht wenn ich selbstständig bin und nicht mehr diese klassische Arbeitswoche habe, sondern wirklich mir selber einteilen kann, wie ich so mein Leben und meine Wochen gestalte. Oder generell gesprochen, ich bin frei, wenn ich endlich meine Ziele und Träume, die ich für mein Leben habe, erfüllt habe. Dann werde ich Erfüllung in meinem Herzen haben und dann werde ich so eine gewisse Freiheit spüren. Wenn du das vielleicht hast, dann kommt man mal zu dem Punkt, okay, eigentlich wirklich frei wäre ich nur, wenn ich mal dauerhaft irgendwo im Ausland bin, also Dauerurlaub habe sozusagen. Eigentlich müsste ich auswandern. Und ich glaube, die Definition, die da so dahinter ist oder der Gedanke, ist, dass Freiheit gleichgesetzt damit ist, einfach das tun zu können, was man will. Und vielleicht hast du das schon mal ausprobiert. Und ich glaube, die Lebenspraxis, die zeigt uns dann eigentlich, das ist vielleicht mal für eine gewisse Zeit ganz schön, aber das ist nicht das, was wahre Freiheit bedeutet. Freiheit bedeutet nicht einfach nur das tun zu können, was man will, sondern Freiheit bedeutet eigentlich, sich für das Gute und Richtige entscheiden zu können, es zu tun. Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht, die ziemlich eindrücklich sind. Ein Alkoholiker, der ist nicht frei, wenn er einfach so viel trinken kann, wie er will, sondern wenn er befähigt wird, seine Alkoholsucht zu überwinden und dann im Endeffekt kein Sklave des Alkohols mehr ist, sondern selber entscheiden kann, okay, wann ist es vielleicht mal gut, ein bisschen was zu trinken, aber er ist kein Sklave mehr davon. Genauso ist ein Mann nicht frei, wenn er einfach nur mit so vielen Frauen schläft, wie er möchte, sondern wenn er befähigt wird, seine sexuelle Lust zu überwinden und lernt, die Sexualität nach Gottes Willen auszuleben. Davor ist er ein Sklave seiner sexuellen Lust und das bringt viel Zerstörung. Wir sehen an diesen Beispielen, dass wahre Freiheit wir nicht erhalten, wenn wir einfach den Begierden unseres Herzens folgen. Das heißt, wenn wir einfach nur das machen, was wir wollen. Aber was ist wahre Freiheit dann? Ich denke, wenn man über ein Thema nachdenkt, dann ist es die beste Idee, dass man erstmal in die Bibel schaut und überlegt, was hat eigentlich unser Herr Jesus zu einem gewissen Thema gesagt. Und Jesus hat einiges über Freiheit gesagt. Aber ich denke, eine Stelle ist sehr zentral. Vielleicht habt ihr die auch schon so im Kopf, in Johannes 8, ab Vers 31, da sagt Jesus Folgendes. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das ist eine sehr spannende Stelle. Und ich denke, zum einen enthält diese Aussage von Jesus was sehr Herausforderndes für uns. Und zwar sagt uns Jesus hier, dass wir von Natur aus, aufgrund des Sündenfalls, grundsätzlich, wir alle zusammen, du und ich, wir sind Knechte der Sünde. Und das hört sich im ersten Moment ja sehr hart an. Gerade wenn ihr euch vorstellt, ihr geht es mal zu eurem Arbeitskollegen und sagen, ja übrigens, ja, du glaubst nicht an Gott, du bist ein Knecht der Sünde. Wäre mal interessant, wie der dann reagiert. Es ist etwas, was unserer menschlichen Natur erstmal ja ein Anstoß ist. Wir wollen das nicht gerne zugeben. Aber gleichzeitig wissen wir eigentlich tief in unserem Herzen, Jesus hat hier recht. Dass wir unabhängig von Gott, dass wir Knechte der Sünde sind. Und Jesus weiß das und deswegen ist er auch gekommen. Und Jesus sagt jetzt, wenn ihr frei werden wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Gnade errettet, Wahrheit macht frei. Und Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, er ist der Einzige, der uns frei machen kann. Es gibt keinen anderen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Vielleicht bist du auch noch relativ neu hier in der Gemeinde und bist eher gerade so am Überlegen, okay, kann das wirklich stimmen? Kann Jesus wirklich der sein, von dem er sagt, dass er ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass niemand zu Gott kommt, außer durch ihn? Und vielleicht leidest du sehr stark unter der Sündenlast. Und ich würde dich einladen, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, er kann wirklich wahre Freiheit schenken. Im Römerbrief, da geht Paulus noch ein bisschen näher auf diese Freiheit in Jesus ein. Und das ist der Predigttext, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Da steht in Kapitel 6 und es sind die Verse 1 bis 14. Ihr könnt gerne mitlesen in euren Bibeln, wenn ihr die dabei habt. Heute nicht auf dem Bildschirm. Also Römer 6, die Verse 1 bis 14. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm, also mit Jesus, eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit er der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das sind herrliche Verse. Ich muss persönlich sagen, so einer meiner Lieblingsstellen in der gesamten Bibel und da steckt sehr viel drin. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Thema der Predigt ist Freiheit, wahre Freiheit und wir wollen uns den Text ein bisschen ja, mit dieser Brille, was sagt der Text über Freiheit, anschauen. Und wir werden sehen, dass wir vor allem drei Dinge lernen. Durch Jesus sind wir erstens befreit von den ewigen Folgen der Sünde. Durch Jesus sind wir zweitens befreit von der Macht der Sünde. Und durch Jesus sind wir drittens befreit zu einem neuen Leben im Dienst für Gott. Das sind die drei Dinge, die wir aus dem Text lernen und die schauen wir uns jetzt Stück für Stück ein. Zuerst, wir sind durch Jesus befreit von den ewigen Folgen der Sünde. Ich lese nochmal Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Danach sagt Paulus direkt, das sei ferne, also ins Heutige übersetzt auf gar keinen Fall. Es ist klar, das ist eine rhetorische Frage, die Paulus hier stellt und es ist ein Rückbezug zu all dem, was Paulus im Endeffekt schon im Römerbrief erklärt hat. Und er hat da auf herrliche Art und Weise erstmal ja, erklärt, in was für einem Zustand wir sind, dass wir vor Gott schuldig sind aufgrund unserer Sünde, aber dass Jesus aus Gnade auf diese Erde gekommen ist, dass Rettung in Jesus möglich ist, dass durch den Glauben sein Erlösungswerk am Kreuz wir Vergebung unserer Schuld empfangen können. Dass wir befreit sind von auch ja, der ewigen Trennung, die wir eigentlich verdient hätten und dass Jesus uns ewiges Leben schenken kann. Jesus ist auferstanden und das bedeutet, dass jeder, der ihm vertraut, dass über diese Person der Tod auch keine Macht mehr hat. Weil Jesus lebt, werden auch all die, die ihm anvertrauen, leben. Die entscheidende Frage ist, okay, was bedeutet das konkret? Was bedeutet es, wirklich an Jesus zu glauben? Ist das nur irgendwie rein intellektuell oder ist es mehr? Und wir haben das in dem Text gesehen, es ist mehr, es ist ein Einswerden mit Jesus. So beschreibt das Paulus und im ersten Moment ist es nicht so leicht zu greifen, was bedeutet es eigentlich, eins zu werden mit Jesus. Aber Paulus, der benutzt das Bild der Taufe und ich finde, das ist so eindrücklich, dass man das erkennen kann. Zum einen bedeutet es, dass man seine eigene Sünde bekennt und dass man bekennt, ich habe eigentlich Gottes Zorn verdient. Ein zweiter Schritt, aufgrund dessen, weil ich das erkannt habe, möchte ich jetzt umkehren zu Gott. Also ich bekenne wirklich, mein altes Leben ist vorbei. So wie ich gelebt habe, das hat den Tod verdient, das bekenne ich und ich möchte jetzt ein neues Leben mit Jesus starten. Ich möchte ein neuer Mensch werden durch Jesus. Und die Taufe ist ein perfektes Bild dafür. Man wird untergetaucht, das bedeutet, ich bekenne, mein altes Leben ist vorbei und man steht sozusagen aus dem Wasser heraus zu einem neuen Leben mit Jesus auf. Man wird ein neuer Mensch. Das heißt, an Jesus zu glauben, ist nicht so ein Add-on in deinem Leben, sondern es ist wirklich eine Neuschöpfung. Und deswegen macht diese Frage, die Paulus stellt, ja, sollen wir einfach weiter sündigen, damit das Maß der Gnade voll werde, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man die Gnade verstanden hat. Wenn man verstanden hat, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir befreit leben können, dann macht es doch keinen Sinn, weiter in Sünde zu leben, oder? Das ist ein falsches Verständnis von Gnade, wenn man einfach weiter Sünde in seinem Leben toleriert und vielleicht sogar noch irgendwie genießt und sagt, ja, die Vergebung ist mir sicher. Das ist sehr gefährlich. Das Schöne ist, dass wir durch Jesus nicht nur von den ewigen Folgen der Sünde befreit sind, sondern, und das ist auch ein Teil des Evangeliums, dass wir durch Jesus von der Macht der Sünde befreit sind. Also durch das Evangelium werden wir nicht nur gerettet, jetzt ewig gesehen, sondern wir bekommen ein neues Leben und wir sind zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus anvertrauen, sind wir von der Macht der Sünde befreit. Aber was heißt das konkret? Das ist der zweite Punkt. Ich lese euch nochmal in Römer 6, den Vers 6. Da sagt Paulus, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch oder unsere alte Identität mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Und was ist das Ziel? Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und ein bisschen weiter, das haben wir vorher nicht gelesen, in den Versen 17 und 18, auch in Römer 6, da sagt dann Paulus, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, Vergangenheit, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das ist eine herrliche Botschaft, dass wir als Christen nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Es ist nicht nur so, ja okay, ich vertraue jetzt mein Leben Jesus an, ich habe ewige Rettung und ja, solange ich halt hier auf der Erde bin, werde ich weiter von den gleichen Sünden geplagt wie davor. Das Leben mit Jesus, das beginnt schon hier, auf dieser Erde. Wir sind keine Sklaven der Sünden mehr. Gott hat uns durch den Heiligen Geist zu neuen Menschen gemacht. Und er möchte uns durch den Heiligen Geist von innen nach außen verändern. Er möchte uns heiligen, lesen wir oft in der Bibel. Das bedeutet im Endeffekt einfach aussondern für Gott. Er möchte uns Jesus ähnlicher machen. Das haben wir vorhin schon gehört. In Römer 8, da geht Paulus noch ein bisschen näher darauf ein, auf die Rolle des Heiligen Geistes, weil es ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass man es nicht irgendwie versucht, aus eigener Kraft Jesus ähnlicher zu werden. Der Heilige Geist ist es, der in uns wirkt. Also wenn ihr mal Freude habt, heute Nachmittag Römer Kapitel 8, das ist auch sehr erbaulich in dem Zusammenhang zu lesen. Wichtig dabei ist aber auch zu betonen, dass solange wir hier auf dieser Erde leben, solange wir in dieser gefallenen Schöpfung leben und solange wir einen gefallenen Körper haben, werden wir nicht sündlos leben können. Das könnte man ja so annehmen, ne? Also wenn wir keine Sklaven der Sünde mehr sind, dann kann man ja komplett sündlos leben. Ein sündloses Leben hat allein Jesus geführt, weil er Gott ist und weil er dadurch auch erst für unsere Schuld am Kreuz sterben konnte, weil er selber keine Schuld hatte. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es gibt zum einen die Situation, dass man als Christ in Sünde fällt, Buße tut, und ich denke, das kennen wir alle, dass wir Dinge tun, denken oder sagen, wo wir ganz genau wissen, boah, das war jetzt gegen Gottes Wille, ich habe jetzt gesündigt, auch als Christ. Aber dann wird der Heilige Geist uns überführen und uns zur Buße leiten und wir bitten um Vergebung und wir bitten, Herr Jesus, verändere mich. Das ist das eine, und das andere ist, wirklich in Sünde zu leben, Sünde zu tolerieren. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir leben als Christen jetzt nicht irgendwie perfekt, komplett ohne Sünde, aber wir werden in einem Prozess verändert. Und wenn du von dir sagst, dass du Jesus nachfolgst, aber in einem Bereich oder vielleicht auch in mehreren Lebensbereichen, du gerade merkst, wie du den Kampf gegen die Sünde aufgegeben hast und Sünde in deinem Leben dauerhaft tolerierst, das ist wirklich ein großes Warnsignal. Weil die Bibel sagt uns, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann lässt er das nicht zu. Dann wird er dich aufmerksam machen auf Sünde und er will dich verändern. Der Heilige Geist möchte in uns wirken. Die Frage ist oft, hören wir auf ihn? Oder hören wir mehr auf unsere Begierden, auf unsere alte Identität? Ganz konkret für dich, ist dir bewusst, dass du durch Jesus auch von der Macht der Sünde in deinem Leben befreit bist? Und wenn ja, erlebst du diese Freiheit in Christus? Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir im Endeffekt wie Schmetterlinge, die keine Raupen mehr sind, aber vergessen haben, dass sie verwandelt wurden und immer noch wie so ein Schmetterling ständig nur am Boden kriechen, wie eine Raupe. Wir waren früher ohne Christus, wir haben ein Leben ohne den Heiligen Geist geführt und wir waren alle, da ist man wie eine Raupe im Endeffekt. Man hat keine Beziehung zu Gott. Aber wenn man zum Glauben an Jesus kommt, wenn man den Heiligen Geist bekommt, dann, also im Bild gesprochen, ist man eigentlich ein Schmetterling. Man kann aufsteigen, man kann in dieser Gemeinschaft mit Gott leben. Und das ist das größte Geschenk, was es gibt. Das ist eigentlich der größte Schatz, den wir haben, unsere Gemeinschaft mit Gott. Aber ich denke, wir kennen das alle. Im Alltag ist es leider durchaus möglich, dass man das so ein bisschen aus den Augen verliert. Und dann ist man wie so ein Schmetterling, der eigentlich fliegen könnte, aber es nicht tut. Und das ist ja sehr, sehr traurig. Gibt es vielleicht Lebensbereiche, in denen du merkst, dass du sehr angefochten bist? Ich möchte dich heute ermutigen, dass vielleicht denkst du, boah, das ist immer ein Thema, ich komme davon nicht los. Ich möchte dich ermutigen, heute mit einem Vers, auch von Paulus geschrieben, in Epheser Kapitel 3, Vers 20. Da steht eine richtig herrliche Verheißung, gerade so im Kampf gegen die Sünde, auch als Christ. Da heißt es, Gott kann über den Maßen mehr tun, als wir bitten oder verstehen, durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Also wenn wir auf uns schauen, dann denken wir, ich komme nie davon los. Aber wenn wir den Heiligen Geist einladen, dass er in uns wirkt, dann kann er Dinge tun, wo wir denken, das geht nicht. Und ich habe das in meinem Leben erleben dürfen und das macht mich dann auch demütig, weil ich weiß, das kommt jetzt nicht von mir. Das ist nicht meine Kraft, der Ruhm gebührt nicht mir, sondern ich weiß ganz genau, der Herr hat mich verändert. Und das ist ein großer Beweis auch, dass der Herr real ist. Kommen wir zum dritten Punkt. Wir werden durch die Einheit mit Jesus auch befreit zu einem neuen Leben im Dienst für Gott. Ich lese euch nochmal die Verse in Römer 6, 11 bis 13. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden eures Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ganz praktisch, wofür wurden wir gerettet? Wir wurden nicht von Jesus gerettet, um ein Ticket für den Himmel zu haben und dann weiter unser selbstzentriertes Leben wie vorher zu leben. Sondern wir wurden von Jesus befreit und gerettet, damit wir jetzt in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer leben. Damit wir die Gemeinschaft mit ihm genießen und ihm auch dienen, aus dieser Gemeinschaft heraus. Und im Alten Testament, da gibt es ein sehr schönes Bild dazu. Und zwar hat Gott in seiner Macht und Herrlichkeit sein Volk Israel mit mächtigen Taten aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Warum hat Gott das getan? Warum hat er das Meer geteilt, damit sie befreit werden, sie in der Wüste versorgt? Er hat das nicht getan, damit die Israeliten dann im verheißenen Land wieder ein selbstzentriertes Leben leben und halt ein bisschen Party machen, sondern er hat sein Volk befreit, damit sie in Gemeinschaft mit ihm leben. Er wollte in ihrer Mitte sein, damit sie ein Licht sind für die anderen Nationen, damit sie ihm dienen. Und das ist auch unsere Berufung. Jesus hat uns befreit von den ewigen Folgen der Sünde, von der Macht der Sünde, damit wir jetzt in Gemeinschaft mit ihm leben und ein Licht sind für die Menschen um uns herum. Und Gott hat eine ganz konkrete Aufforderung auch an uns heute. Leben wir dementsprechend gemäß unserer neuen Identität? Ihr habt es gesehen in der Bibelstelle, da sagt er das wirklich konkret. Es wird sich zeigen, wie ihr eure Körperteile einsetzt. Also ein neues Leben zu führen, Gott zu dienen, das ist nicht etwas, was jetzt nur im Kopf geschieht oder so, da fängt es an, das Denken wird verändert, aber das zeigt sich ganz konkret, was wir mit unseren Körperteilen tun. Es ist ganzheitlich. Und im Grunde haben wir eine Verantwortung als Christen, weil wir sind keine Roboter. Wir haben jeden Morgen neu diese Frage, wem möchte ich heute dienen? Möchte ich heute meiner alten Identität entsprechend um mich selber mich drehen? Oder möchte ich heute Jesus dienen, gemäß meiner neuen Identität? Das ist kein Selbstläufer. Und ich glaube, gerade da, wo Versuchung bei uns anklopft, da ist es so zentral, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Das ist wahrscheinlich bei jedem von uns in verschiedenen Bereichen, aber wir wissen es eigentlich ganz genau, wo Versuchung in unserem Leben ist. Und wenn die anklopft, machen wir uns dann bewusst, wir sind ein neuer Mensch in Christus. Die Versuchung, das ist ja meistens etwas aus dem alten Leben so, wo man Erfahrungen hat und wo man denkt, boah, wenn ich jetzt der Versuchung nachgehe, das ist vielleicht ein kurzer Glücksmoment. Aber wissen wir, dass wir eine neue Identität durch Jesus haben? Das ist in so Momenten ganz entscheidend. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir unsere neuen Identität gemäß leben, nicht um uns irgendwie selber dann ein gutes Gefühl zu geben oder so, sondern wirklich, weil es einen Unterschied macht. Und das ist eigentlich auch so herrlich, dass der lebendige Gott uns mit einbeziehen möchte in seine Arbeit hier auf Erden. Ein Botschafter für Jesus zu sein, in Wort, in Tat, das ist eigentlich mit Abstand das Wichtigste, der wichtigste Dienst sozusagen, den es in dieser Welt gibt. Und Gott möchte dich und mich mit einbeziehen. Das ist nicht immer einfach. Jesus nachzufolgen kann auch mal bedeuten, sich selbst zu verleugnen, den anderen höher zu achten als sich selber. Aber es ist etwas, was sich wirklich lohnt, weil es hat ewigen Wert. Lasst uns ein Licht in unserer Umgebung sein. Lasst uns die Hoffnung, die wir in Jesus haben, weitergeben zu einer Welt, die immer mehr hoffnungslos wird. Einst waren wir Sklaven der Sünde, einst haben wir den ewigen Tod als Zukunft gehabt, aber Jesus hat uns davon befreit. Und ich möchte abschließen mit einem Gedanken, der mir sehr hilft oder mich sehr anspornt, gemäß meiner neuen Identität als Kind Gottes zu leben. Und zwar ist das, an den Preis zu denken, den Jesus bereit war zu bezahlen. Dass du und ich heute befreit von Sünde leben können, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, ist diesen Leidensweg gegangen. Deswegen lasst es uns nicht leicht nehmen, darüber nachzudenken, ja, lebe ich jetzt nach Gottes Willen oder nicht. Jesus hat einen sehr hohen Preis bezahlt. Ich würde schließen mit der Bibelstelle in 1. Petrus und würde dann nochmal die Verse in Kapitel 1, die Verse 14 bis 19 euch vorlesen. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig zu sein, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es ist geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und jetzt, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid. Das sind ja Dinge, die in unserer Welt eigentlich sehr wertvoll sind, aber vergänglich. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, also aus unserem vorigen Leben, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ich sage es nochmal, Jesus hat mit seinem kostbaren Blut den Preis bezahlt, dass du und dich heute befreit von Sünde leben können. Nicht perfekt, nicht komplett sündlos, aber der Herr möchte uns durch den Heiligen Geist mehr und mehr verändern, dass wir Jesus ähnlicher werden. Deswegen lasst uns diesen Preis vor Augen haben. Lasst uns ja, daran denken, dass Jesus bereit war, das zu tun und dass er auch heute mit uns leben möchte, Gemeinschaft haben möchte und durch uns wirken möchte. Ich würde zum Ende beten. Himmlischer Vater, wir können nur staunen über deine Gnade, die du zu uns hast. Obwohl wir hoffnungslos verloren waren, hast du deinen geliebten Sohn Jesus Christus für uns gesandt. Jesus, danke für dein Werk am Kreuz. Danke, dass du dein kostbares Blut für uns vergossen hast. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir ja, unsere neue Identität im Alltag aus den Augen verlieren, wo wir anfällig sind, in alte Muster vielleicht auch zu fallen. Herr Jesus, bitte hilf uns allen, ein Leben zu leben, in enger Gemeinschaft mit dir und zu deiner Ehre. Herr, und vielleicht gibt es auch ja, eine Person hier, die diesen Schritt der persönlichen Nachfolge noch nie gegangen ist. Da möchten wir beten um Gnade, um diesen Schritt des Vertrauens. Herr, wir vertrauen fest darauf, dass du durch dein Wort sprichst. Und wir sind dir so dankbar, dass wir diese unverdiente Gnade durch Jesus empfangen haben und möchten ja, diese Botschaft auch weitergeben. Bitte hilf uns dabei. Wir brauchen dich so dringend, Jesus. Amen.